Ich bin schon als kleiner Bueralben in die Welt draußen gewählt. Ich habe auf Nacht auf in die Sterne geschaut und habe mir gedacht, irgendwie mich hat er einfach schauen, wegzukommen von da. Das hat mich immer fasziniert und ich bin bis heute fasziniert, dass es Phänomene gibt, die der menschliche Verstand nicht erfasst. Das Wichtige war mir allen, dass man gemeinsam versucht hat, im Rahmen von Workshops nachzudenken, wie wir es hatten, mehr Rahmenbedingungen schaffen, dass das Land in 5 oder in 10 Jahren eine gute Entwicklung hat.
Willkommen bei Südstern Connect, dem Podcast des Netzwerks der Südtirolerinnen und Südtiroler im Ausland. Heute ist bei uns kein Südstern zu Gast, aber jemand, der im Herzen immer ein Südstern gewesen ist. Konrad Bergmeister, langjähriger Präsident der Stiftung Südtiroler Sparkasse. Die Stiftung ist nicht nur Premium-Partner von Südstern, sondern unterstützt den Verein auch dabei, den Podcast aus der Taufe zu heben. Konrad Bergmeisters Lebenslinien sind spannend. Auf der einen Seite ist da die Technik. 1990 gründet er das Ingenieurbüro Bergmeister GmbH. Aber daneben sind ihm Forschung und Lehre immer ein besonderes Anliegen. In den 80ern forscht er unter anderem in Leuven, Texas und Stuttgart und wird später Professor an der Wiener Universität für Bodenkultur. 8 Jahre lang verantwortet er als Chefingenieur und technischer Direktor die Brenner Autobahn. 13 Jahre lang ist er als Vorstand der BBT SE maßgeblich an der Planung und am Bau des Brenner Basistunnels beteiligt. Von Mai 2016 bis Mai 2024 war er Präsident der Stiftung Südtiroler Sparkasse. Konrad, du bist als ältestes von 8 Kindern auf einem Bergbauernhof in Weitenthal aufgewachsen. Hem liegt eigentlich die Hofübernahme sehr nahe, oder?
Ja, ich sollte den Hof übernehmen. Das war eigentlich ganz festgelegt über die Familientradition schon. Ich bin am Kegelberg oben aufgewachsen, auf ca. 1400 Meter oben. Die jüngeren Geschwister waren Schwestern, zwar Brüder, aber nachdem die gestorben sind im Kindesalter, ist der Druck noch gestiegen, dass der Älteste den Hof übernehmen soll. Und das war eigentlich ganz, nicht bestimmt durch die Eltern, aber einfach durch die Tradition irgendwie festgelegt.
2 von deiner Geschwister sind verstorben,
oder? 2 kleinere Brüder sind verstorben, im Kindesalter bereits. Und deswegen waren danach noch 4 Schwestern und dann war es einfach automatisch, ja, der Älteste soll den Hof übernehmen.
Jetzt wissen wir ja, nachdem wir die davor vorgestellt haben, dass doch etwas ein bisschen anders gekommen ist, wie so oft im Leben. Was hat den Lebensweg nachher von Konrad Bergmeister so verändert, dass er eben nicht der Bergbauer auf 1400 Meter geworden ist?
Ich habe schon als kleiner Bueralben ganz viel in die Welt draußen gewählt. Ich habe auf Nacht auf in die Sterne geschaut und habe mir gedacht, irgendwie mich hat er einfach schauen, wegzukommen von da. Mir war die Enge vom Dorf, hat mich irgendwo belastet. Ich wollte allem mehr entdecken. Und das Suchende habe ich eigentlich allem gehabt. Daraufhin habe ich dann in der 3. Klasse Mittelschule bei einem Aufsatzwettbewerb mitgemacht. Der war eigentlich nicht vorgesehen. Da haben mich die Lehrer gefragt, ob ich mitmachen will. Dann habe ich eben da mitgemacht. Und das war ein Wettbewerb. Da bin ich eigentlich erst danach drauf gekommen.
Und was war das Thema für den Aufsatz, was du da behandelt hast?
Das Thema war, wie konnte Europa eine solche kulturelle Evolution nach dem Zweiten Weltkrieg machen? Und das Thema hat mich fasziniert, weil mich damals vor allem Europa fasziniert hat. Das war ja nicht ein vereinigtes Europa noch, das war ein viel Staatenland mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen und auch Währungen. Und im Grunde habe ich damals Italien und Österreich und Deutschland gekannt. Deutschland deswegen, weil wir als Familie oft damals Hilfen gekriegt haben, von der Stillen Hilfe auch, Kleider gekriegt haben und so weiter.
Die berühmten Kleiderpakete, genau. Oder? Die da geschickt worden sind auf die Bergbauernhöfe.
Und Innsbruck war mir bekannt, weil dort auch ein kleiner Bruder von mir in der Klinik gestorben ist. Also war mir das ein Begriff. Und die Faszination damals war, sobald ich den Aufsatzwettbewerb geschrieben habe, dass es mir damals wichtig war zu unterstreichen, dass es eigentlich eine Zukunft geben kann, wo die Völker miteinander, das war Europa in dem Moment, sich miteinander Sprache verständigen könnten, dass man keine Grenzen mehr hat, weil der Fotoalbum erzählt hat, weil er mit dem Zug außen zu meinem kleinen Bruder gefahren ist, die ganzen Schwierigkeiten auf der Grenze gehabt. Auch die Situation danach, dass mein Bruder draußen gestorben ist und der hat dann praktisch auf ein Kissen im Zug mit einem Lulla im Mund eingeführt, weil er damit nicht gebraucht hat, in eine Sorge einzutun werden. Und das war einfach ein Schicksalserlebnis, das uns als Kind beeindruckt hat, wie er da das tote Kind im Endeffekt über die Grenze hingeführt hat. Und die Erlebnisse haben mich ein wenig geprägt. Und dann war für mich ein großer Wunsch, das müssen wir eigentlich auch schaffen. Da müssen wir schauen, dass man zusammenkommt in Europa, eine Sprache hat und eine gemeinsame, sozusagen, einen gemeinsamen Kontinent im Endeffekt entwickelt. Und aufgebaut, das war es, da habe ich den Aufsatz ein bisschen auf die Sprache, selber ein Punkt. Aber das zweite auch, dass ich gesagt habe, die ganzen verschiedenen Kulturen, damals habe ich als junger Bub ganz stark mit der ägyptischen Kultur beschäftigt, das hat mich fasziniert, und die römische danach und die griechische, wie dann auch in Europa gekommen ist, dass man das eigentlich alles lassen soll. Jeder soll seine eigene Kultur und Sprache leben können und damit ein Europa entwickeln. Der viel Kulturen, habe ich es damals so geheißen.
Und ohne Grenzen, oder?
Und ohne Grenzen, das ist mir so vorgekommen. Und den Aufsatzwettbewerb habe ich dann gewonnen, auf regionaler Ebene, und habe damit ein Staatsstipendium gekriegt. Leider, das Staatsstipendium haben die Eltern gemeint, das sollen nicht die kriegen, sondern meine Schwester, weil die war die Nächste, die soll den Hof übernehmen. Das hat noch nicht funktioniert. Man hat es meistens demjenigen gegeben, was das sozusagen gewonnen hat. Und so bin ich noch praktisch nach Bozen gekommen in die Oberschule.
Die Oberschule, glaube ich, damals hast du aber nicht selber ausgesucht, wie es halt so oft war. Oder da hat es Empfehlungen gegeben. Oder ich glaube, der Direktor hat ein bisschen mitgespielt.
Ja, das war so. Ende August ist das im Radio gekommen, dass jeder den Aufsatzwettbewerb gewonnen hätte. Und dann ist der Foto von mir zum Direktor von der Mittelschule gegangen in Fintel und hat einmal gefragt, was kann der Bub tun, der da gern etwas Handwerkliches machen, da gern auch weiterlernen. Dann haben sie gemeinsam ausgemacht, dass man dort daneben beim Reeper im Endeffekt jemanden brauchen darf, der im Maschinenbau etwas verstand für die technischen Anlagen. Und die zwei, mein Foto und der Direktor, haben eigentlich ausgemacht, die sollen die Gewerbeoberschule machen, Maschinenbau. So, jetzt mit der Vorstellung bin ich noch konfrontiert worden. Ich habe zugesagt, weil mir das gefallen hat, weil ich mir gedacht habe, ich komme von daheim weg. Da war aber die Schwierigkeit, dass wir dann im Bozen ein Heim gesucht haben, ein Heim gefunden haben und hat man gemäß dann eine Anzahlung machen. Und das Geld haben wir daheim nicht gehabt. Und dann habe ich praktisch Granten geklaut, 6 Wochen lang ungefähr oder in der Zeit. Und dann 35 Kilo Granten mit am 30. September mit einem Foto mit dem Zug von Findl nach Bozen geführt und dann dort noch das Heim begonnen. Und dort bin ich im Heim noch auf Nachthalm gearbeitet in der Küche, dann war es eben billiger. Und so bin ich noch praktisch dort gewesen. Stipendium ist noch nicht gekommen im November. Dann ist die Stille Hilfe von Südtirol eingeschritten. Das hat noch die ersten 4,5 Monate gezahlt und danach ist es noch gekommen. Und dann habe ich praktisch das erste Jahr und die weiteren Jahre damit finanziert.
Konrad, was jetzt wirklich so ein bisschen unglaublich klingt, glaube ich, für die Jüngeren, die das hören, war damals im Land nichts Ungewöhnliches, also dass einfach Kinder von Bauernhöfen an Unterstützung gebraucht haben und damals noch sehr oft haben es die Buben gekriegt. Wenn ich mir das jetzt auch vorstelle, dass da so ein Bergbauernbibel ist und wahrscheinlich mit einfacherer Eltern aufwächst und der Schreifer Europa und der will außen aus dem Tal. Ist das daheim allem gut aufgenommen worden oder hat es da auch mal Konflikte gegeben, dass man gesagt hat, echt Konrad, lese nicht so viel, tu mehr arbeiten, wie war denn das?
Die Situation habe ich erlebt und das ist ganz interessant, die Frage, danke dafür. Meine Mutter war immer, die ist ohne Mutter aufgewachsen, praktisch. Der Großvater war zweimal in die Weltkriege, im ersten und im zweiten. Ganz, ganz schwierige Situationen gewesen. Dann ist er heimgekommen, ist die Mutter gestorben von 7 Kindern. Und deswegen ist die Mutter irgendwo aufgewachsen, wo sie ganz viel Verständnis gehabt hat. Und eine ganz hohe Sensibilität auch gehabt hat für die Wünsche und die Sehnsüchte auch für die Kinder. Mein Vater war sehr so geprägt, weil der war der Hoferbe und dann war es einfach in der Tradition drinnen, da müsste man den Hof weitermachen. Deswegen hat es Diskussionen viel gegeben, aber interessant ist, dass sie ja nicht von der Familie induziert worden seien, sondern vom Dorf. Die Verwandten haben festgestellt, das gehört eigentlich nicht, dass der Bub jetzt da etwas lernen geht, dann müsste er da bleiben. Das war der größere Druck. Und deswegen war er dann immer wieder bei mir sozusagen die Situation, der Wunsch da, mit dem Dorf in Verbindung zu bleiben. Ich bin bei der Musik gewesen, bin jetzt in den Chor gegangen und war vor allem im Dorf, die wenige Zeit, was ich da war, verbunden. Und das hat ein bisschen geholfen.
Das ist sicher ganz eine gute Strategie, oder? Das so anzugehen, dass man nicht so der Studierte nachher wird, wie man vielleicht früher gesagt hat. Du hast gesagt, Maschinenbau in Bozen. Mir hat da jemand gesagt, dass du auch schon ein ausgezeichneter Mathematiker gewesen sein sollst und das so gern getan hast. Neben der technischen Seite bei dir, also du hast ja auch das Ingenieurbüro gegründet, war aber allem auch eine andere Seite. Volkskunde, Kunstgeschichte, Bau- und Denkmalpflege, Philosophie, also eine humanistische Seite ist da einfach ganz stark ausgeprägt. War es dir allem wichtig, breit aufgestellt zu sein?
Mir hat es noch zwei Jahre Oberschule laut getan, dass ich nicht eine wissenschaftliche oder eine klassische Ausbildung in einem Lyzeum machen haben können. Mir ist diese humanwissenschaftliche Seite angegangen und nach der Matura habe ich noch wirklich das Bedürfnis gefühlt, das müsste ich nachholen. Von dem weiß ich nicht viel und deswegen ist noch sozusagen, hat sich das so entwickelt, dass ich das buchstäblich noch studiert habe. Und versucht dann ein bisschen nachzuholen, was alle anderen schon gehabt haben. Und die Seite ist immer geblieben bis Heindauer, weil mich immer eine Frage fasziniert hat, warum sind wir auf der Kugel da? Welche Verantwortung haben wir im Endeffekt in der kurzen Zeit und was ist unser Auftrag, damit eben die Welt in die nächste Generation weitergeben wird? Und die Frage, mit der haben sich eigentlich schon die alten Philosophen auch beschäftigt. Und was mich immer fasziniert hat, war dieser Dualismus in der griechischen Philosophie, den man ja in jedem privaten Leben findet, den man aber oft dann auch in meinem Leben gespürt hat. Auf der anderen Seite eben die mathematische Orientierung und das Exakte. Und auf der anderen Seite im Endeffekt das Nicht-Definierbare, das Unbekannte. Auch das man teilweise nicht nachvollziehbar kann. Das Schicksal, das man bezeichnet das oft einmal auch als Glück und als Zufall. Und das hat mich immer fasziniert. Und ich bin bis heute fasziniert, dass es Phänomene gibt, die der menschliche Verstand nicht erfasst.
Du warst also auf der Suche nach der Antwort, was das Leben im Innersten zusammenhält, oder?
Genau.
Also klingt das, ich glaube, selber bei Goethe so. Ich hoffe, so gibt es nicht irgendetwas ganz Falsches. Was sind so Phänomene, die man nicht erklären kann?
Ich habe in letzter Zeit einmal ein Buch geschrieben über so Chancen-Risikomanagement und als Untertitel Unbekanntes erkennen. Mein Vater hat beispielsweise, wenn er auf Nacht, wenn wir Hai draußen gehabt haben und das hat, wir haben nicht genau gewusst, müssen wir das am nächsten Tag wegziehen, kann man es liegen lassen, dann hat er immer ein paar so Naturereignisse, so Phänomene gehabt. Und hat gesagt, wenn der Wind von dort geht, wenn das Abendrot in eine bestimmte Richtung ist, wenn da bestimmte Ereignisse sein, dass die Viecher eher heimwärts ziehen, kommt plötzlich Wetter. Also das hat mich begeistert, dass es Menschen gibt, die ein besonderes Gefühl haben für etwas. Auch bei meinem Großvater erlebte er, wie er mit den Tieren, das war also ein Bauerndoktor, umgegangen ist und welche sozusagen Erkenntnisse er da gewonnen hat. Deswegen bin ich bis heute überzeugt, dass wir diese phänomenologischen Ereignisse, Phänomene, die wir teilweise mit dem Gefühl erfassen, mit dem Verstand nicht erfassen, dass es die gilt, in einen gewissen Kontext zu bringen, sensibel zu sein für die, zu beobachten und dann manchmal auch aus dem Bauch heraus, man sagt ja im Endeffekt der Hausverstand oder das Bauchgefühl, das sozusagen dieses emotionale Wissen zulässt. Und da glaube ich, das gibt es bis in die technischen Bereiche eine heute, wo man eben Naturereignisse nicht voraussagen kann, die geschehen teilweise. Kettenreaktionen von Prozessen, auch ganz starke Ereignisse, wie beispielsweise in Fukushima drüben, wo es eben Erdbeben gegeben hat, wo es danach sozusagen eine ganz starke Wellenbewegung im Meer bis hin zum Unfall im Atomkraftwerk. Diese Kettenereignisse, die sind meines Erachtens auch nicht mechanisch oder technisch beschreibbar. Das sind Phänomene, die einfach passieren und da gilt es, dass wir als Mensch für das offen sein.
Und dass man es akzeptieren wahrscheinlich, dass man nicht alles kennt. beschreiben
das
und,
ist das
und
Zweite,
verstehen.
Wo mir, ich oft Schwierigkeiten haben mit mir haben, dass man das akzeptiert, dass es zutrifft, genauso wie das Glück zutrifft und dass man den einfach dann so aufnimmt, wahrnimmt.
Die bäuerliche Welt ist ja ein großer Fundus, glaube ich, an so einem emotionalen Wissen und Erfahrungswissen, das eben von beim Fenster außen schauen, beruht und schauen, wie sich die Tiere verhalten. Ist das etwas, was dir in deinem späteren beruflichen Leben, das dich ja weggeführt hat, ein Stück weit von der Welt, aber allem irgendwie bewahrt hast?
Ja, ich spüre bis heute, dass mich die Welt ganz stark berührt, auch emotional berührt, weil ich mich in der Welt sehr nahe fühle. Und das ist eigentlich gewesen, überall wo ich war in der Welt, egal ob das jetzt in Südtirol war oder irgendwo in Ägypten bei der Restaurierung von einem alten Grab, wo ich mit den Arbeitern zusammen war, das sind einfach Leute, die nicht durch viele Studien oder durch Wissen verbildet sind, sondern wo du einfach da die natürliche Handhabung mit denen, was man im Leben begegnet, mit Menschen und Natur, die nehmen das auf. Und die widerspiegeln das servieren. Und das hat mich immer fasziniert und bis heute begleitet.
Du hast ja gesagt, aus dem Tal außen zu kommen, das war für dich allem schon ein Ziel und hast im Grunde früher geschafft, als erste Oberschule nach Bozen. Das hat damals bedeutet, man ist sicher nicht oft heimgekommen, hat da viel Zeit in ein Heim verbracht. Das verbindet ja schon das nach außen schauen mit den Südsternen. Die Südsterne sind überall in der Welt verteilt und in dem Podcast drücken wir ja ihre Geschichten wie in den Fokus. Und du warst im Grunde ja allem schon ein Südstern, auch wenn es in deiner Studienzeit das noch gar nicht gegeben hat. Was hat dich besonders geprägt bei den vielen Erfahrungen, was du im Ausland gemacht hast?
Für mich das Wichtigste war, dass ich das Gefühl habe, egal wo ich gewesen bin, wenn ich heimkomme, gibt es Leute, die sozusagen da sein. Dieses daheim, dieses Netzwerk, diese, ich möchte es fast sagen wie eine Feder. Der an allem außen gezogen hat, mir das allem außen gezogen, bis heute noch. Aber das sind einfach ganz dünne Fäden zurück gewesen. Das sind Erinnerungen, das sind Vereine, das sind auch Menschen, die ähnlich denken. Und das ist etwas, was ich bei den Südsternen ganz stark finde wieder. Die Leute, die heute bei Südsternen sind, die finden es an als die großartigsten Aktionen, die es in Südtirol gibt. Die versuchen, ein offenes Netzwerk zu bilden, nicht die Leute zwanghaft wieder zurückzubringen, sondern einfach zu verbinden. Und manche von denen kommen wieder, später, früher, manche bleiben weg und haben einen Blick nach Südtirol und helfen auch weiterhin, das ein bisschen einzubinden oder weiterzuentwickeln. Und das gibt ein ganz gutes Gefühl, nämlich, dass man in der Welt einfach vernetzt ist miteinander. Jetzt nicht zu denken, dass man das ausnützen will, sondern einfach kleinmenschlich gesehen. Ein feines Netzwerk, das so einen gemeinsamen Weitertrag.
Die Stiftung Südtiroler Sparkasse unterstützt ja den Südstern-Podcast, dass der überhaupt gekannt hat, gegründet werden und starten. Ich glaube, was die Südtiroler Sparkasse ist, muss man niemand erklären. Was die Stiftung vielleicht macht, glaube ich doch. Was ist denn der Kern von der Stiftung?
Ja, das ist ganz eine interessante Geschichte. 1992 hat es ein Gesetz gegeben von Ciampi damals, der hat festgelegt, dass die Sparkassen sozusagen ihre Gewinne auslagern müssen in eine Stiftung. Man muss bedenken, dass zur damaligen Zeit es ganz starke politische Vernetzungen gegeben hat. Sämtliche oder viele Gremien seien politisch besetzt worden und da wollte man einen Riegel vorschieben. Und im Grunde kehrt die 1992 gegründete Stiftung der Südtiroler Bevölkerung. In die Statuten ist festgelegt, dass das Geld, was dort ist und was eben im Endeffekt über die Beteiligungen bei der Bank, über eigene Investitionen, über Investitionen auch in Immobilien, die so viele soziale Kulturprojekte seien, dass diese jährlichen Ausschüttungen zum Wohle der Bevölkerung passieren müssen. Und zwar in die verschiedenen Bereiche. Und wir haben da fünf Bereiche definiert, das Dorfmann. Wir haben einen Bereich eben der Forschung, einen Bereich eben der Familien, der Umwelt, aber auch sozialen und kulturellen. Und da war mir ganz wichtig, dass gerade Südsterne ein Teil davon wäre da. Weil für mich die Stiftung bedeutet nicht unbedingt nur versuchen, etwas zu finanzieren oder Unterstützungen zu liefern für Vereine und Sozialorganisationen, kulturelle auch, die wichtig sein, sondern dass man strategisch etwas vorbereitet für die Zukunft. Und da, glaube ich, bilden die Südsterne die besten Voraussetzungen.
Du hast jetzt gesagt, 5 Bereiche, auf die das fußt oder die unterstützt werden. Gibt es einen Bereich, wo du in den 8 Jahren, die du da als Präsident dabei warst, gemerkt hast, das ist ein Bereich, da haben wir anfangen gemisst, mehr zu zitieren. Ich spiele an, vielleicht auf den Hintergrund, im sozialen Bereich. Man hat in letzter Zeit in Südtirol den Eindruck, dass es gerade in deinem Bereich mehr braucht, mehr Hilfe, mehr Unterstützung. Kannst du das bestätigen?
Wir haben 3 Bereiche, die ich ganz stark ausgebaut habe. Das ist einmal der Bereich des Sozialen. Das ist wirklich fast verdoppelt worden. Weil es gibt ganz viel soziale Armut. Und wenn man leid bedenkt, dass, wenn man jetzt eine Zahl hernimmt, italienweit, gibt es zwischen dem 18. und dem 80. Lebensjahr über knappe 23% Menschen mit Beeinträchtigung. Und da haben wir versucht, einfach wirklich Akzente zu setzen. Auch mit einer Stiftung mitgegründet, die Stiftung Noch Uns, Dopo de Neubo, Menschen mit Beeinträchtigung, autonom leben könnten und so weiter. Das ist auch ein ganz starker Bereich. Und der zweite Bereich war die Familie. Das hat es nicht gegeben, den haben wir neu entwickelt. Und jetzt mittlerweile hat man den auch italienweit ziemlich auch bei anderen Stiftungen übernommen. Und der dritte Bereich ist die Forschung. Auch die war komplett unterentwickelt und das habe ich versucht, einfach indem man an der Universität in Bozen, in Innsbruck einfach wirklich Akzente setzt, Projekte mitfinanziert, Lehrstühle, den für die Nachhaltigkeit haben wir gemeinsam mit der Bank finanziert, damit einfach da in den Bereichen, wo ich glaube, dass es wichtig ist, ein bisschen Rahmenbedingungen schafft, um die Zukunft zu entwickeln.
Wenn wir noch einmal den sozialen Bereich ausnehmen, es heißt ja, Südtirol ist so ein reiches Land. Warum gerade haben wir es vielleicht in den letzten Jahren auch nicht allem geschafft, da es gerechter zu machen? Südstern Connect. Die Podcast-Reihe erzählt von Südsternen in der Welt. Vielen Dank für die Unterstützung. Stiftung Südtiroler Sparkasse. Es heißt ja, Südtirol ist so ein reiches Land. Warum gerade haben wir es vielleicht in den letzten Jahren auch nicht allem geschafft, da es gerechter zu machen?
Ich glaube, es gibt 2 Themen. Das eine ist eben, dass Gott sei Dank die Menschheit viel sensibler geworden ist, auch im sozialen Bereich. Aber wir haben Randbedingungen. Das Wohnen, das Leben ist enorm teuer geworden. Familien, die beispielsweise sich früher, und das ist auch dieser Druck, der oft entstanden ist, dass mal in mir ein eigenes Wohnung haben, ein eigenes Reihenhaus haben, dass das nicht mehr finanzierbar geworden ist. Der zweite Punkt ist auch, durch die Lebensgestaltung haben sich ganz, ganz viele Familien, die alleinerziehend sein, entwickelt. Wir haben in Südtirol 33.700 Familien, im Endeffekt, die alleinerziehend sein, Mütter, Väter. Und das sind Themen, die wir einfach begleiten müssen. Und wo es ganz notwendig ist, und der dritte Themenbereich ist, die Menschheit wird allweil älter. Und für die dritte Lebensphase, leider gibt es viel zu wenig Einrichtungen oder wir haben den Typus Großfamilie nicht mehr. Nämlich bei mir, wenn es daheim sein, wir zu 12 gewesen, 13, da waren die Großeltern da, da war ein alter Diener da.
Vor allem jemand da, oder? Jemand da. Was gekennt
hat, schauen. Und das gibt es jetzt nicht mehr. Und deswegen ist das Thema ganz stark jetzt präsent, wo es vielleicht auch ein Nachdenken braucht. Wir müssen neue Formen finden zu dem und das Wohnen flexibler gestalten und damit neue Formen auch, wie man sich miteinander helfen kann.
Da kann die Stiftung eben auch dabei etwas beitragen, kulturell, weil es eben von den letzten Unterstützungsaktionen ist, ist Capitol China, ist ja gekauft worden, ist eine Institution. Also wie schwierig ist es, solche Sachen ein an so einen Stiftungsrat dann durchzubringen oder ist man da eher einer Meinung?
Nein, das braucht viele Diskussionen. Und das, glaube ich, das Wichtige war mir allem, dass man gemeinsam versucht hat, im Rahmen von Workshops nachzudenken, wie wir sollten mehr Rahmenbedingungen schaffen, dass das Land in 5 oder in 10 Jahren eine gute Entwicklung hat. Ich habe nie versucht, nur die derzeitige Situation zu finanzieren, sondern versucht allem zu denken, was braucht es morgen. Und wo wir etwas entwickeln. Das sozusagen der Filmclub Bozen, der gelitten hat darunter, dass er diese Bleibe nicht immer haben hätte können. Das ist noch so entstanden, dass mir nach vielen Verhandlungen ist es gelungen, im Endeffekt das zu kaufen und den Filmclub jetzt für 25 Jahre zur Verfügung zu stellen. Aber nicht nur für Filmtätigkeiten, sondern auch für sämtliche andere Tätigkeiten, kultureller Art, Begegnungen, einfach mit in der Stadt, wo junge Leute, und das hat mich total begeistert, da sind viele junge mittlerweile auch, die kommen, die einfach sich begegnen können, Film schauen oder viele andere Sachen machen.
Film ist ja auch einer von den Sachen, die einen in die Welt hinausbringt, die man Geschichten von der Welt herbringt, genau. Und dann selber, man reist sozusagen am Sessel irgendwo genau. Hin zu einer anderen Geschichte. Konrad, du warst beim letzten Südstern-Jahresevent dabei. Was war denn dein Eindruck?
Das ist ein wahnsinniges Potenzial für junge Menschen, für Menschen mit Begeisterung, mit unterschiedlichsten Charakteren und Profilen. Und der Mehrwert, glaube ich, liegt da in die ganzen unterschiedlichen Persönlichkeiten, die jung und alt einfach ein gewisses Mir haben. Und das ist jetzt nicht ein bestimmendes, sondern ein offenes Mir. Wenn jemand etwas braucht, dann findet er ein bisschen Heimat irgendwo in der Welt, egal wo er ist. Oder man hilft jemand weiter, oder man versucht, jemand einfach einen guten Rat einmal zu geben. Und die Stärke, besonders auch die Motivation und die Emotion, was da ist, war großartig.
In einem Aufsatz, wo es ums Europa gegangen ist, hast du ja im Grunde so ein bisschen gesagt, jeder seine Sprache und echt eine gemeinsame Sprache vielleicht entwickeln, ohne Grenzen. Südstern hat ja auch die Idee, sich zu verbinden ohne Grenzen. Schaffen wir es, Südtirolerinnen und Südtiroler, aber allem ohne Grenzen zu leben, oder haben wir noch so Grenzen in den Köpfen manchmal?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Wir haben ja das Landl in die vergangenen 60 Jahre eigentlich noch ein Weltkrieg entwickelt, in dem man für die Autonomie gekämpft hat. Und man hat meines Erachtens durch diese Entwicklung, durch die Gedankenwelt Grenzen selber aufgebaut. Weil man sich geschützt hat von außen hin und weil man dann ein Gedankengut entwickelt hat, wir halten zusammen, wir sind die Besseren, wir sind wichtiger, und das ist nicht gut. Weil damit entsteht ein gewisser Stolz und nicht eine gewisse demütige Haltung, die einfach weltoffen ist und die grenzenlos ist. Und da, glaube ich, haben die jungen Generationen eine Riesenchance. Weil die erleben im Endeffekt die Mehrsprachigkeit als Mehrwert. Deswegen auch die Uni Bozen mit den drei Sprachen ist im Grunde einzigartig. Das Zweite, die Grenzen, wie sie mir noch gespürt haben, mit Reisepässen und so, die gibt es nicht mehr. Und das Dritte ist, das Land hat dann auch ein Reichtum am Menschlichen, wenn es eben ein Land ist, wo man eben offen ist für alle, die was kommen, genauso für die Migranten. Und da finde ich ganz eine interessante Geschichte, dass Südtirol sich langsam öffnet. Das war ja immer Durchzugsland. Wenn man das 17. Jahrhundert anschaut, da waren ja, und vorher auch, wenn man 1000 Jahre noch zurückgeht, die Hundenzüge, die durchgegangen sind, bis auf heute, dieser Brennerkorridor hat Menschen gebraucht und es sind Menschen gegangen. Und da, glaube ich, passiert jetzt ganz vieles auch, und das ist ein wichtiges Thema.
Vieles kann man wahrscheinlich historisch auch erklären, warum manche Grenzen in die Köpfe eine lange Zeit bestanden sein, aber den Tellerrand, über den Tellerrand hinausblicken, oder so hast du es auch im Alep, ist durchaus sinnvoll.
Nicht nur sinnvoll, sondern notwendig. Und dann geht es einfach wesentlich leichter.
Viele Südsterne sagen uns auch, dass sie schon mit den Gedanken spielen, irgendwann einmal wieder in der Heimat Fuß zu fassen. Es scheitert dann manchmal an die unterschiedlichsten Punkte. Das Thema Brain Drain, ist das etwas, mit dem sich die Stiftung auch befasst hat oder das du zum Beispiel als Arbeitgeber auch beobachtest, als Riesenproblem?
Das ist ein großes Problem. Wir dürfen nicht vergessen, dass Italien insgesamt in dem Bereich ein Problem hat. Es sind in den vergangenen 20 Jahren mehr als eine halbe Million Leute, gut ausgebildete, zwischen 18. und 39. Lebensjahr gegangen. Und wir haben in Südtirol eine Situation, dass ja im Endeffekt an die 14% weggehen, die ausgebildet sind. Wir haben deswegen jetzt auch gemeinsam mit der Universität Bozen, der EURAC, dem Neutech-Park, diesen Fusion-Grant entwickelt. Das ist eine Initiative, wo Leute im Ausland studiert haben, auch ein Doktorat gemacht haben, zurückgekommen sind Und im Rahmen von einem 3-Jahres-Projekt, das wir gemeinsam mit den wissenschaftlichen Institutionen und mit vielen Firmen entwickelt haben, dass sie da 3 Jahre lang arbeiten können, forschen angewandt und danach eventuell vom Betrieb aufgenommen werden. Die Stiftung zahlt das erste Jahr zu 100%, das zweite 50% und das dritte noch nichts mehr. Und da passiert ein Übergang, dass junge Leute die Chance hatten, Südtirolerinnen und Südtiroler einfach zu kommen. Aber wir haben ein zweites großes Problem. Das ist im Endeffekt, wenn man da will, eine Familie gründen, wenn man da will, zurückkommen, allein, es ist einfach teuer, was die Wohnung betrifft. Und es ist oft nicht leicht, dass man wieder reinkommt in diese teilweise oft auch verschlossenen Gesellschaftsschichten. Das ist nie oft erlebbar. Und ich glaube, da passiert jetzt zurzeit auch alleweil viel. Einerseits durch die Migranten, andererseits aber auch gerade durch diese Darstellung auch von Südsterne. Je mehr da passiert, umso besser ist es. Und umso offener wird die Gesellschaft.
Wie realistisch siehst du die vielen Entwicklungsmöglichkeiten? Ich meine, wenn man jetzt an so einen zurückschaut, hat sich ja wahnsinnig viel getan. Also wenn man gerade die Lehre und die Forschung an sprechen, da ist viel passiert. Auf der anderen Seite, sei mal ein Land von einer Einwohnerzahl, das nicht einmal an einer größeren deutschen Stadt herankommt. Ist es realistisch, dass wir alles da haben können, dass wir für jeden Berufszweig wirklich die Top-Karriere anbieten können? Oder wählen wir da manchmal zu viel und vergessen dabei andere wichtige Sachen?
Das glaube ich wirklich so. Also, wir sollten uns auf 2, 3 Hauptelemente konzentrieren. Auch was die Universität anbelangt, dass man, nachdem wir in Innsbruck eine alte Universität haben, seit 1669 in Trient, 1969, Bozen ist ja fantastisch, dass wir so eine haben, auch die Ausbildung in Brixen draußen. Aber die Konzentrierung auf 1, 2 Themen war wichtig und sonst sollen die jungen Leute ruhig rausgehen. Draußen studieren in anderen Universitäten und sich dort entwickeln. Was aber dringend notwendig ist, ist, dass man in den Bohrbereichen auch Forschung macht. Da kriegt man nicht heute eine Antwort, ein Resultat, sondern mittel- und langfristig. Und dann entsteht ein Umfeld. Und das Umfeld ist einfach wichtig, wo junge Studierende, wo junge Leute da sein, wo auch gebildete Leute sein, weil das mischt sich noch mit der Bevölkerung und dann entsteht einfach eine Offenheit. Und das ist das Notwendige.
Wir fragen die Südsterne in dem Podcast oft, welches Projekt sie da gern umsetzen, wenn sie die Voraussetzungen dafür kriegen. Und da kommen ganz interessante Antworten. Wenn jetzt du einfach die Voraussetzungen kriegen würdest, gibt es so ein Projekt, was da irgendwie vorschwebt, was du allem noch gern umgesetzt hast? Jetzt hast du auch ein bisschen mehr Zeit, wenn die Stiftung Sportkasse jetzt nicht mehr deinen als Präsident begleiten muss.
Ich glaube, ganz wichtig war eben, dass man, wie der Volksergang, gemeinsam auch mit der Wirtschaft versucht, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo junge Menschen, die im Ausland gewesen sind, egal ob sie studiert haben, ein Handwerk ausgebildet haben, im Tourismus gearbeitet haben, eine Möglichkeit haben, sich da bei uns zu entwickeln. Und es geht nur über 3 Elemente. Das eine ist eine Qualität, die wir bieten müssen. Deswegen auch versuchen, immer in eine hohe Qualität zu gehen, was die professionellen Berufe sein, was auch im Tourismus ist und so weiter. Das zweite, ich glaube, da muss man ihnen dann Rahmenbedingungen schaffen, dass sie kommen können. Das beginnt auch mit dem Wohnen. Und da muss man schauen, dass man einfach wirklich Wohnungen, Gebäude, Bereiche findet, wo man sich da entwickeln kann. Und die jungen Leute, die haben nicht mehr so das Bedürfnis, unbedingt ein eigenes Haus zu haben. Da geht es einfach, es muss kommod sein, es muss funktionieren. Und die Bereiche, die müssen man, glaube ich, erst langsam entwickeln, weil wir haben ja in Südtirol eine Entwicklung gehabt, wo man in jedem Dorf bald einmal eine Handwerkerzone gebildet hat, die sich entwickelt haben. Und klarerweise ist es dann ein Ding fast der Unmöglichkeit, dass diese Betriebe, die sich ja gut entwickelt haben, auch, dass die dann gleichzeitig auch noch Wohnungen zur Verfügung stellen für die Facharbeiter oder für irgendwelche Führungskräfte. Und da braucht es noch einiges.
Und dass man sozusagen in der Gesellschaft noch mehr Synergien schaffen, gemeinsam das Problem anzugehen oder die Themen anzugehen, so wie eben bei diesem Podcast die Stiftung und Südstern sich zusammengetan haben. Konrad, ich komme jetzt zu unserer kleinen Fragerunde, die wir Alben in unserem Podcast haben. Du hast ja davor schon einmal ein bisschen angesprochen, die Philosophie und wie sie das zeichnen. Welcher ist denn dein Lieblingsphilosoph und warum?
Einmal ist es der Platon. Das hat mich ganz tief beeindruckt, weil er die grundlegenden Fragen des Lebens sozusagen gestellt hat. Dann ist es Karl Popper, der für mich eine wunderbare Persönlichkeit ist, weil er versucht hat, auch aus den Naturwissenschaften einige Elemente hereinzunehmen. Es gibt dann sozusagen einige aktuelle, zeitaktuelle, die mich immer noch begeistern auch.
Du bist ein begeisterter Sänger. Ist das allem noch so? Was gibt dir das Singen?
Die Gemeinschaft und vor allem auch die Musik, die ich sehr, sehr gerne habe und die für mich wirklich ein Teil vom Leben ist, die einfach die Schönheit des Lebens darstellt. Das sind Bereiche, wo man eben, wenn man in klassische Musik oder auch in Moderne eintaucht, dann bringt es das Herz ins Schwingen und man erlebt eine Zeit, wo man manches sozusagen, wo manches unwichtiger wird.
Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
Jetzt muss ich eine Sekunde nachdenken, was das letzte war. Ich habe jetzt drei, alle von Erich Frammann ausliegen, von Khalil Gibran und zum x-mal lese den Black Swan jetzt, der mir immer noch beeindruckt.
Das ist ein Strategiebuch, oder?
Genau, ist ein Strategiebuch.
Also da ist sehr unterschiedlich, was du an deiner Buchauswahl hast, oder? Also das heißt, du auch dort wieder ist strategische, technische und ist, ja,
das ist
Herz
so parallel. Das
ist dabei, so oder? Wann bist du das letzte Mal kritisiert worden?
Gestern. Und ich finde das wichtig, weil ich teilweise provoziere auch die Kritik, weil dieses Spiegelvorhalten finde ich nicht als beleidigend, sondern einfach als Teil eines Wachstumprozesses, der einfach nicht aufhört.
Nach einem langen Arbeitstag, wie schaut die Stunde vor dem Schlafen gehen aus?
Was ich neulich gerne tue, ist dann mit meiner Frau noch ein wenig reden.
Wofür bist du dankbar?
Für eigentlich die Familie, wo ich aufgewachsen bin, in dieser Einfachheit und heute für meine Familie, für die Barbara, meine Frau und die 6 Kinder.
Danke, lieber Konrad Bergmeister, für das Gespräch und an alle da draußen fürs Dabeisein.
Herzlichen Dank, liebe Verena. Danke fürs Gespräch. Ein alles Gute.
Danke. Mit Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse.